Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host dieser Sendung. Bei mir ist heute Jesko Lippert zu Besuch. Jesko ist alter Herr des Corps Normannia Berlins. Das ist ein Kösener Chor, was im Schwarzen Kreis aktiv ist. Wir haben uns über Instagram damals mal kennengelernt und mal ein Interview ausgemacht. Und Jesko hat den weiten Weg, wo wohnst du jetzt eigentlich?
Im Westerwald.
Westerwald nach Düsseldorf bzw. nach Erkrath gemacht. Ja, und heute wollen wir mal so ein bisschen über seinen Bund sprechen, das Berliner Studentenleben, über den Schwarzen Kreis, über Mythen und Realität und ein bisschen so den Blick nach vorne. Und ja, ich freue mich, dass du hier bist.
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin ja eigentlich auch Bergischer und trage das ja auch die ganze Zeit nach draußen. Mein Kampfname in der Frankfurter Zeit bzw. Hanauer Zeit war ja auch das Bergische Bärchen. Und deswegen freue ich mich natürlich jetzt hier im Niederbergischen zu sein, in der Gegend von Düsseldorf. Und also ist ja immer mal eine Reise wert. Quasi südlich des Neandertals.
Genau.
Fühlt man sich gleich fast schon wie zu Hus.
Ja, genau. Wir sind ja praktisch am südlichen Ende vom Neandertal.
Richtig, also, genau.
Das ist ja eher eine West-Ostachse und wir sind sozusagen die Süd-Tangente.
Genau, richtig.
Ja, sehr schön. Ich meine, ist ja hier vom Bergischen Land gar nicht so weit. Wir haben ja auch unseren eigenen Grünton noch, was die Fensterbretter betrifft. Ja, genau. Das ist ja.
Das Bergische Haus mit Schiefer belegt und dann grüne Schlagläden und weiße Fensterrahmen quasi.
Ja, aber stimmt das mit dem Grünton?
Doch, ja.
Ja,
also, ne? Das ist ja quasi auch dann die Landesfarben des Bergischen Landes sind ja auch schwarz-weiß-grün. Es ist nicht nur bei den meisten Westfalen-Chors so, sondern quasi auch hier bei uns in unserem kleinen, wie sagt man, der rheinische Gazastreifen.
Ja, ich weiß gar nicht, woher das kommt.
Das habe ich mir ausgedacht.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen hier dich mal vorstellen. Ne? Stellen wir uns vor, wir sitzen jetzt mit einem Bier in der Hand, das machen wir ja. und mal fragen wir den Jesko, was ist das Verrückteste gewesen, was du in deiner Studentenzeit erlebt hast, aktiven Zeit?
Ach, schwierig. War ja doch eine längere Zeit. Ich war insgesamt am Ende 10 Semester aktiv tatsächlich.
Und das geht doch noch.
Ja, aber in Berlin war ja immer was los. Berlin ist halt eine andere Aktivität als, sag ich mal, in den Kleinstädten. Also ist halt, sag ich mal, oft abends Diskotheken-Hopping. Und sag mal, die Couleur-Bummel ist immer ein bisschen schwierig, weil da muss man dann noch, sag ich mal, relativ gut auf Tasche sein, weil man im Grunde kein Chorhaus oder kein anderes Verbindungshaus erreichen kann, wenn man nicht irgendwie 20 Minuten mit dem Taxi fährt.
Das stimmt. Ja, es ist so, da hatte ich auch mit Damian Klimke auch drüber geredet, das ist ja so ein Bonn-Bummeln-Gehen ist ja nichts anderes, als würde man im Ruhrgebiet die Verbindungen abfahren. Ne? Also, okay. Ja, so von den Distanzen her halt, ne?
Ja, wie gesagt, da kann ich als Berliner Kursstudent dir ein Lied von singen. Gab natürlich viele Sachen immer mit sehr, sehr viel Alkohol und ich kenne auch Geschichten, wo wir uns dann abends irgendwie angefangen haben, gegenseitig mit Tellern zu bewerfen. Und als wir dann, mussten wir dann irgendwann dann in die Notaufnahme, weil wir uns dann teilweise auch getroffen hatten, trotz des, sag ich mal, sehr fortgeschrittenen Alkoholpegels. Und dann hatte ich auch einen Chorbruder, der dann gefragt wurde, wie betrunken sind Sie denn? Ja, keine Ahnung, sehr. Dann ja, auf einer Skala von 1 bis 10, 8, aber die 10 erreiche ich noch. Und solche Sachen eben.
Das ist in dem Zustand schon, wenn man dann sagt, machen Sie halt alles richtig, mein Bundesbruder, der ist Anwalt für Medizinrecht.
Ja, sehr gut.
Die Motivation, ich schon mal den Hammer hinhängen und die Messlatte, wo es lang muss, damit der Arzt auch mitmacht.
Ja, aber es gibt tatsächlich auch bei uns Leute, die haben mehr Saufschmisse als Fechtschmiss. Trotz der hohen Mensurenzahlen, die wir regelmäßig abliefern.
In den Scherbenberg reinfällst.
Richtig, genau.
Habt ihr so einen im Keller?
Ein Scherbenberg? Ja. Nee. Bei uns wird das immer weggemacht. Wir haben nämlich auch Faxen.
Es gibt ja in den ein oder anderen Heidelberger Häusern, in den alten Kellern doch durchaus diese Splitterberge.
Nee, ach, bei uns ist das, muss ich sagen, auch jetzt mittlerweile sehr schön gemacht. Alles ist, weil wir auch so ein Haus mit so einem kleinen Hang haben und dann ist es tatsächlich so ein bisschen launchig geworden, unser Keller auch mit Kamin und so. Noch einer kleinen eigenen Bar und dann hast du eben, dann kannst du nach vorne rausgehen in den Garten und so.
Wo liegt das? In welchem Stadtteil?
Stadtteil Charlottenburg-Westend.
Ah, die gute
also
Ecke.
In der Nähe vom Theodor-Heuss-Platz.
Ja, schön.
Und ja, also konnte man dann noch abends immer noch schön da ein bisschen dönern oder dann beim Edeka eben noch eine Kiste Bier holen und so weiter.
Ist ja gut. Erstmal ist immer bei den Bünden, die so ein bisschen abseits sind, ist, wenn irgendwie nicht rechtzeitig Nachschub geordert worden ist, dann kommst du an nichts dran, wenn das Ding alles leer ist und gerade richtig Dynamik drin ist. Das ist ja, das, traurig.
Das ist halt auch so ein Ding in Berlin, das kann dir nicht passieren, weil das ja, du hast ja in Zollsfall immer einen Spätkauf, die 24/7 offen haben.
Ja.
Oder du fährst ein schwarzes Café, die haben quasi jeden Tag 24 Stunden offen und dienstags nur 23 Stunden, weil da wird eine Stunde durchgekerchert. Aber da kannst du auch um 22 Uhr abends frühstücken. Das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis des Studentseins.
Ja, ich liebe Berlin. Also das ist so eine von den Städten, wo ich immer sehr, sehr, sehr gerne bin, weil da ist immer was los. Also ich meine, Düsseldorf, wenn du da aufwächst, dann denkst du so, es ist eine Großstadt, ne? Es hat Weltstadt-Flair und ja, aber dann hast du mal eine Zeit mal in Berlin, dann hast du das Gefühl, so einem Effi Briesschen Drama, dass du wieder in die Provinz zurück musst, ne?
Ja, ich komme aus Bergisch Gladbach, für mich war das ja immer. Mein Vater hatte mich ja damals auch dann so ein bisschen ans Chor rangeführt und ist ja auch Berliner Normanne. Und dann war das für mich auch immer so ein bisschen so, ja, ich muss dann da irgendwie auch hin, so ein innerer Druck, innerer Zwang. Und für mich war das dann zunächst auch ein Kulturschock aus dem beschaulichen Bergischen Land kommend. Aber man gewöhnt sich dann auch irgendwie dran. Und in Berlin, man lebt da quasi in seinem eigenen Kiez wie in seinem eigenen Dorf. Und hat dann eigentlich immer so ein bisschen, man kann zwar irgendwie, sag ich mal, mit der S-Bahn 2 Stunden fahren, ohne die Stadt zu verlassen, aber ansonsten ist es natürlich, man lebt dann trotzdem in seinem eigenen kleinen Kosmos. Ich bin auch in Berlin mehrmals umgezogen und es war jedes Mal, als wenn ich in eine neue Stadt gezogen bin. Also zu Anfang habe ich auf dem Kurhaus gewohnt, in Charlottenburg. Da habe ich eine ganze Zeit lang in Schöneberg gewohnt, auch in der Nähe vom Schöneberger Rathaus. Und dann bin ich mit meiner damaligen Freundin nach Moabit gezogen. Und die hatte sich dann, oder wir hatten uns dann getrennt. Und das war aber eine Riesenwohnung mit mehreren Zimmern. Und dann hatte ich quasi diese Zimmer immer untervermietet. Und habe quasi so eigentlich so ein bisschen so, man kann schon fast sagen, der Miethai. Und hatte dann immer da so wechselnde Studentenschaften drin. Und weil das auch gut gelegen war zur Technischen Universität Berlin. Und da habe ich ja selber auch studiert, Maschinenbau. Und ja, also war eine gute Zeit.
Hört sich gut an. Ja, Bergstadtbach, kennst du ja, hast ja Heidi Klum dann auch noch persönlich gekannt?
Nee, ich finde es zwar schon sehr alt, aber so alt nicht. Also ich hab sie nicht persönlich kennengelernt, leider. Nee, aber Wolfgang Bosbach und so weiter, das ist ja so unsere Clique. Und also schon. Also man fühlt sich da schon wohl, muss man ehrlich sagen.
Ja, ist ja auch Bergisch Gladbach. Ich glaube, da wohnt ja auch die Großmutter von Leonardo DiCaprio.
Echt?
Bergisch Gladbach? Okay. Ja, der hat deutsche Vorfahren.
Also ja, aber ich dachte, die kämen irgendwie so aus dem Ruhrgebiet, zu so Duisburg, die Ecke.
Oder? Nee, das ist auch da die Ecke.
Ah, okay. Also,
Nabel der Welt. Das ist so eigentlich haben Leute, die daherkommen, das Potenzial, das dann in Amerika auch zu schaffen. Das musst du vielleicht im nächsten Schritt am Morgen probieren.
Ja, mal gucken. Ich finde es seit etwas über 2 Jahren im Westerwald. Und
singt ihr denn da auch das Westerwald-Lied?
Die ganze Zeit. Meistens den ganzen Tag und auch manchmal abends, aber irgendwann müssen wir auch schlafen und saufen. Ja. Und dann müssen wir zwischendurch mal Pause machen.
Du hast ja eben gesagt, du bist ja Altherrensohn, dein Vater ist ja schon bei Chor Normannia Berlin gewesen. Also das war auch so der hauptausschlaggebende Grund, dass du dich auch an das Kooperationswesen orientiert hast. Also oder waren da trotzdem noch, also sagen wir mal, abseits der Tradition so eigene Wünsche, das zu machen? Oder wie siehst du das heute?
Naja, die Tradition war quasi der Aufhänger und das, was ich da vor Ort erleben durfte, war quasi der Grund, dann auch dabei zu bleiben. Und ich habe mich da eigentlich immer sehr wohl gefühlt. Aber ich muss sagen, ich bin da auch schon so von klein auf, sag ich mal, nicht jetzt, sag ich mal, gedrängt worden, aber halt auch schon so immer da hingeführt worden ist. Wir hatten auch dann, oder ist glaube ich immer so Vater-Sohn-Kneipen, dass man eben dadurch auch so die Altherrensöhne auch so ein bisschen als Chor ranführt. Und da war ich dann auch schon dabei, als ich 15, 16 war. Und dann war es natürlich dann für mich damals total cool, wenn man dann auch Bier trinken konnte und so weiter und durfte. Und ja, das war schon eine ganz gute Sache.
Ja, schön.
Ja, wie gesagt, aber ich war ja dann auch, dadurch, dass ich eben die Distanz Berlin-Bergisch-Gladbach, also ich war ja dann auch sozusagen aus den elterlichen Fängen, als ich in Berlin war, dann auch weg. Und dann hat mein Vater dann höchstens, wenn ich mal irgendwie Unsinn gemacht habe, hat er dann irgendwie einen Anruf gekriegt von anderen alten Herren, so, ja, was hat dein Sohn schon wieder gemacht und so weiter. Da habe ich dann in den Semesterferien immer nochmal auf die Finger gekriegt. Wohlwollend auf die Finger gekriegt natürlich.
Sehr schön. Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe, Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk. Ja, das ist mit dieser Freiheit so. Das hatte ich damals auch bei dem Praktikum, was ich in Berlin gemacht hatte, die paar Wochen, die ich dann drüben war. Du warst einfach mal, ich meine, wir kommen ja beide fast aus der gleichen Ecke. Das ist einfach mal so, die ganze Verwandtschaft ist 500 Kilometer entfernt. Ja. Ne, und du bist halt völlig frei. Du kannst dich komplett anders entwickeln, als du es vielleicht in der Nähe deiner Familie getan hast. Und Berlin ist auch, also auch als Corpo finde ich, ist das eine geile Stadt. Also ich habe da, klar, es ist ein bisschen anders von den Dynamiken, weil es so groß ist. Du hast diese Kiez-Mentalität. Ja. Es ist dann eher so die Bünde, egal welche Art sie haben, die in deinem Namen umkreist sind, die, wo du ja auch regelmäßiger hin bummeln gehst, hast eine engere Beziehung dazu. Aber letztendlich ist es geil, weil auf der einen Seite ist das so ein bisschen wie in Düsseldorf. Man läuft jetzt auf der Straße nicht den anderen Corpus unbedingt über den Weg. Ja. Aber wenn du es drauf anlegst, dann hast du dann deine Kneipen, deine Veranstaltungsabende auf anderen Häusern, gehst bummeln, steigst da ein, sicherst eine Fahne oder sonst wie. Also das hat mir immer sehr gefallen. Und in Berlin, was ich auch geil finde, ist halt, da ist einfach so viel los. Auch so die Berufsperspektiven sind halt auch einfach mannigfaltig, finde ich. Also
ja, aber andere Berufsperspektiven. Also ich bin ja Maschinenbauingenieur. Mhm. Und da war tatsächlich jetzt in Berlin gar nicht so viel los für mich. Aber ich hatte auch schon, ich wusste auch schon, dass ich nach dem Studium wieder aus Berlin weg wollte, weil es dann doch irgendwie, sag ich mal, zu groß ist. Und Berlin ist anders in jeder Hinsicht. Mhm. Kann man nun gut finden oder schlecht finden, aber für mich war dann doch, zog es mich wieder so ein bisschen, sag ich mal, aufs Land, in die Natur und so weiter.
Okay. Ja, und dein Chor, Cornomania Berlin, das gehört ja dem sogenannten Schwarzen Kreis im Kösener Seniorenverband an.
Kösener Seniorenkonventsverband.
Konventsverband. Kösener Seniorenkonventsverband an. Was bedeutet das, Schwarzer Kreis, für die Leute, die es jetzt nicht kennen? Für unseren Fuchsen, der jetzt seit 5 Minuten aktiv ist und sich direkt den Podcast anhört.
Ja, in den Kösenern haben sich dann, sag ich mal, verschiedene Kreise zusammengefunden, die alle so bestimmte Ausrichtung hatten. Also Kösener ist ja auch so ein bisschen bunt gemischt, das ist jeder so ein bisschen für sich selber, das ist auch so das Prinzip, das Kösener Prinzip, dass jedes Chor im Grunde sozusagen so eine Individualität darstellt. Aber sag mal, es haben sich dann irgendwann so bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Normen, bestimmte Regeln herausgebildet. Und wie die Grünen, die zum Beispiel, sag ich mal, aus den bäuerlichen Studenten, also sag ich mal, die irgendwie, sag ich mal, deren Vater dann eben ein großes Landgut hatte, die dann eben in den Städten zusammenkamen. Die waren dann zu Anfang, waren die, sag ich mal, so sehr vom ganzen Stil her sehr bäuerlich. Mittlerweile, sag ich mal, bei uns in der Fuchsenfibel stand provokant leger. Da war halt immer so ein bisschen abgerissen und eben, sag ich mal, das Saufen halt, sag ich mal, perfektioniert. Und der Schwarze Kreis ist eben zum Beispiel, kommen halt eben aus dem preußischen Offiziersadel, muss man sagen, und hatten deswegen halt auch so ein bisschen die, sag mal so die preußischen Werte, also sag ich mal so Sparsamkeitsprinzip, also halt so korrekt und scharf und hart auftreten und ein bisschen zackig auftreten auch. Und auch das Fechtprinzip steht bei uns halt sehr, sehr im Zentrum, muss man sagen. Also wir haben auch unbedingte Satisfaktionen und wie gesagt, wir legen auch sehr viel Wert aufs Fechten. Das macht auch viel unseres aktiven Alltags aus. Also wir haben mindestens jeden Tag eine Fechtstunde, manchmal morgens und abends. Und das ist schon, sag ich mal, so sehr das Rückgrat unserer Gemeinschaft, muss man sagen.
Ja, also da fällt ja auch immer das, beziehungsweise die beiden Wörter unbedingte Satisfaktion, was man ja auch mit schwarzen Chorstudenten ja auch verbindet. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass man sozusagen vor einer Konterhage nicht kneifen darf. Weil das würde dann eben sozusagen auch Konsequenzen innerhalb des Bundes nach sich ziehen. Also es geht halt darum, dass man nicht einfach sagen kann, ja nee, ich fecht das jetzt nicht, mir egal, oder das muss man dann schon durchziehen.
Ist das denn in der Realität immer noch so, dass der schwarze Chorstudent mehr fecht als in den anderen Kreisen, zum Beispiel im Kösener?
Also innerhalb des Kösners, in den Kreisen ist es auf jeden Fall so. Also, naja, teils, muss man sagen. Also es gibt, sag ich mal, so sogenannte Mausgraue, die sind dann teilweise auch, Mausgrau bedeutet, dass sie sich so ein bisschen dem schwarzen Kreis annähern, aber selber nicht Teil dieses schwarzen Kreises sind. Und die fechten dann teilweise auch sehr viel. Und es gibt auch schwarze Chors, die eben, sag ich mal, das Fechtprinzip so ein bisschen, sag ich mal, nach hinten gestellt haben. Aber ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Ach so. Also Normannia hält die Fahne noch immer hoch und so viel kann ich dazu sagen und ich möchte jetzt hier keinen beleidigen, keinen ärgern.
Aber ich meine, da hat man ja auch gewisse Vorteile direkt im Kopf, was halt die Mentalitäten der Angehörigen der verschiedenen Kreise halt betrifft. Ja. Welche Vorteile kannst du denn überhaupt nicht mehr hören? Also wo denkst du nicht
Vorteile?
Ja, also ja. Was auch innerkorporativ oder wo du dir denkst so, ach, die Leute erfahren, du bist im schwarzen Kreis, wo du dann fragen die wieder und du denkst wieder, oh nee, ich schon wieder.
Naja, an jedem Vorurteil ist immer ein bisschen was dran, muss man sagen. Und der schwarze Kreis gilt halt auch so ein bisschen als steif und langweilig und bla, und dass sie nicht saufen können und wollen und dass wir immer sofort dann immer irgendwie, sag ich mal, anfangen mit Karten um uns zu schmeißen. Solche Leute gibt's natürlich auch, klar.
Aber die gibt's doch überall, oder?
Die gibt's, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber trotzdem ist natürlich jeder ein Individuum und jeder legt dann auch diese Sache auf seine eigene Art aus. Das ist ja auch so ein bisschen der Grundgedanke des Kösners, dass man eben quasi kein Einheitsbrei ist, sondern jeder auch so ein bisschen für sich selber das Prinzip lebt und auch individuell in der Sache ist.
Ja, unterscheidet ihr euch auch stark, sagen wir mal, auch von den Weinheimern, weil die Weinheimer ja zum Beispiel ja nicht diese Kreispolitik halt haben, wie ihr das halt habt. Die sind ja da eher... Also ich habe das von einem Weinheimer selber erklärt bekommen. Er meinte halt so, bei den Weinheimern ist das so, das Gefälle ist nicht so hoch oder so diese Variation unter den Bünden. Die Weinheimer sind sich alle sehr ähnlich von der Art her. Und die Kösener, also ihr seid dann halt sehr stark mit der Identität, was der Kreis halt betrifft. Und dann ist es halt auch so, dass das Niveau in den Bünden halt auch sehr hoch, aber auch mal so ein bisschen fluktuativ, also oszillierend halt sein kann.
Ja, das ist ja... Das liegt ja in der Natur der Sache. Also ich meine, da gibt es mal so eine aktive Generation, mal so eine aktive Generation. Oder was meinst du jetzt?
Ja, generell, also dass ihr, also sagen wir mal, ein bisschen breiter aufgestellt seid. Also dass der Dachverband an sich jetzt, dass die Jungs da schon sehr stark sich unterscheiden voneinander.
Ja, auf jeden Fall. Der Dachverband gibt bei uns auch nicht viel vor. Also man trifft sich eben einmal im Jahr dann auf der Rudelsburg, auf dem Kösener Kongress. Aber da ist dann auch immer schon so ein bisschen Rangelei, sag ich mal. Es gibt zwar den Burgfrieden, dass man eben auf der Rudelsburg sich nicht gegenseitig kontrahieren darf, aber das hat dann auch immer...
Ja, so ist das. Also die gibt es ja immer generell, glaube ich, in den Verbandstagungen, dass der Burgfrieden
besteht. Ja, auf jeden Fall. Aber nochmal einmal zurück zu den Weinheimern. Ich bin ja selber Techniker und die Weinheimer haben sich halt eben eher in diesen Techniker-Hochburgen eben breit gemacht, in Aachen, in Darmstadt oder auch hier so in Mitteldeutschland, Freiberg und so weiter. Deswegen haben die halt eher so eine technische Ausrichtung und sind, finde ich persönlich, immer so ein bisschen netter irgendwie. Es ist nicht so, dass man irgendwo auf ein Haus kommt und irgendwie gleich angeschrien wird und hier Buchse saufen und bla. Sondern es ist immer so ein bisschen freundlicher, familiärer.
Ja, aber ich habe die Erfahrung, sagen wir mal, in meiner aktiven Zeit so mit denen gemacht, ich mag die Weinheimer sehr. Ich hatte ja auch einige Weinheimer hier jetzt hier auch zu Gast. Aber es war mal so, wenn du alleine mit den ADH warst, sind die immer super nett. Aber sobald zwei oder drei von den eigenen Bünden aus dem Verband da sind, dann sind die ganz anders drauf.
Ja, gut, das glaube ich wahrscheinlich auch normal. Ja. In meiner Hanauer Zeit war ich öfter mal in Darmstadt bei den Kurs da. Und also habe ich aber auch eigentlich nur positive Erlebnisse davon getragen.
Koch von Konia Darmstadt ist ja schon sehr stark
richtig,
hier in dem
genau.
Podcast
vertreten. Dabei war doch auch hier der, Jonathan.
Ja, Jonathan.
Genau, richtig. Der hatte mich da auch hingebracht. Also. Ich hatte sogar zwischendurch, als ich in Hanau gewohnt habe, mit ihm zusammengearbeitet. Er hatte ja da diese App entwickelt und so weiter.
Koponek.
Genau, und ich hatte da mal so ein bisschen für ihn Vertrieb gemacht. Oh. Eine Zeit lang. Also jetzt war jetzt auch nicht so die große Sache, aber wir hatten dann, wie gesagt, immer so ein bisschen auf Honorarbasis hatte ich da mal so ein bisschen für ihn gearbeitet.
Ja, sehr schön.
Ja, war ganz nett. Also verstehen uns auch heute noch gut.
Ich habe auch einen Austausch mit ihm sehr viel. Guter Typ auf jeden Fall. Ist auch Sponsor hier in der Sendung. Ja, gibt immer guten Input, also ja. Super Kerl. Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen über das Berliner Studentenleben reden. Das haben wir ja schon ein bisschen angerissen. Berlin ist ja eine Stadt, in der halt wirklich alles geht, ne? Wie hat sich das Chorleben denn speziell dort angefühlt? Weil ich meine, du bist ja dann auch wahrscheinlich irgendwo immer in einem Vergleich gewesen mit den Chors aus Bonn zum Beispiel oder aus Göttingen oder halt auch die Münchner. Wie ist das denn, wenn man dann da als Berliner um die Ecke kommt? Also weil ich sag das jetzt mal so in dem Sinne, München ist sehr konservativ, Bonn ist eine sehr konservative Stadt, Göttingen ist halt auch klar im Kooperationswesen sehr konservativ, großer Druck von links außen, aber
oder Berlin außen. Ist nicht sehr konservativ.
Berlin ist ja, er hat ja einen eigenes Wesen, einen eigenen Geist so und das macht ja auch was mit der Verbindung, die dort aktiv ist. Also da zählt meine Frage hin.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Berlin ist natürlich tiefrot in jeder Hinsicht, aber es ist halt nicht so schlimm wie teilweise in diesen Kleinstädten, wo sich, sag ich mal, die Antifa und andere da schon so drauf einschießen. die ganzen Häuser zu zerlegen.
Die haben einfach keinen Bock, so weit zu reisen bei euch.
Zum einen das. Und zum anderen ist, in Berlin ist halt so viel los, so viel rennt da rum.
Und du,
da fällt man gar nicht auf. Da kannst du ja teilweise auch nackt in der U-Bahn sitzen und so, und da guckt ja keiner komisch. Dann, wenn du ein Band an hast, sag ich mal, ist das den Leuten im Grunde völlig egal.
Ja, der ÖVP fährt ja nur bis, glaube ich, 12 Uhr nachts. Das ist dann schwierig, zur Mama wieder zurück heimzukehren.
Ja, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Aber es ist, also wie gesagt, in Berlin, man fällt halt nicht auf. Man geht halt in dieser, sag ich mal, etwas merkwürdigen, skurrilen Masse eher unter als Studentenverbindung.
Findest du?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich habe in Berlin jetzt, sag ich mal, nicht so schlechte Erfahrungen gemacht wie viele andere. Jetzt, sag ich mal, in Kleinstädten wie Freiburg oder Tübingen da schlechte Erfahrungen machen mussten mit irgendwelchen linken Gruppen.
Ja, nee, ich habe so ein bisschen immer damals gedacht, als ich da mit meiner Steppjacke, meiner Chino und den Barbaletten rumgelaufen bin, dass ich da ziemlich aus dem Rahmen gefallen bin in Berlin, weil die Leute halt so ultraproletarisch leger halt rumgelaufen
sind. Ja, aber du kriegst halt nicht auf die Fresse.
Nein, das
also ich sag mal, die Leute sagen vielleicht, was für ein Schnösel. Kommt aber auch wieder auf den Stadtteil an. Also was weiß ich, wenn du jetzt in Zehlendorf, Grunewald bist und so, dann fällst du dir auf, wenn du keine Steppjacke trägst und keine Timberlands.
Das stimmt. Ja, Steglitz auch an manchen Ecken, ne? Also.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, ich habe in mehreren Stadtteilen gewohnt und es war jedes Mal ein komplett anderer Fiebertraum.
Ja, ich habe ja hauptsächlich mich in Zehlendorf, Lichterfelde West und Steglitz halt rumgetrieben, okay, in der Zeit damals. Ja. Und war halt cool, das war so ein bisschen wie die Düsseldorfer Stadtteile, Stockholm, Angermund, Golzheim, Oberkassel so. Nur halt als Großstadt und das war schön. Also zu Hause gefühlt.
Ja, so Düsseldorf intern kenne ich mich gar nicht aus, muss ich sagen. Als Bergisch Gladbacher bin ich ja Kulturkölner und deswegen ist das ja für mich ja alles so terra incognita. Ich hab auch einige Zeit im VDI gearbeitet, Verein Deutscher Ingenieure, und das ist ja auch die Zentrale, ist ja Düsseldorf, deswegen.
Am Flughafen, ne?
Genau, richtig. Und da war ich dann eben auch häufiger.
Da ist auch eine coole Ecke, da ist auch ziemlich viel Neues entstanden. Da kannst du ja auch praktisch mittags dann gut Geld machen und dann kannst du die Straße runter direkt den Porsche da auch kaufen.
Mittags Geld machen.
Das machen wir jetzt in Düsseldorf ja auch regelmäßig.
Achso, ihr kauft euch regelmäßig Porsche, okay.
Bis die abgefahren sind.
Ja, sehr gut.
Geht immer schnell.
Wenn der Aschenbecher voll ist, wird ein neuer Porsche gekauft.
Das ist halt so, wenn du dann in 10 km/h über die Kö fährst am Samstagmittag, wenn es dann richtig voll ist und du den Motor aufheulen lässt, vor dir der Zuhälter ist, hinter dir die kleinen Jungs, da musst du halt mithalten können. Ne?
Also. Ja, gut. Das bisschen zuhalten kann man ja gerade noch mithalten.
Ja. Ja, aber viele verbinden ja halt, ich will jetzt nicht auf irgendwelchen Klischees rumreiten, aber viele verbinden ja mit Kurs, Elite und Tradition. Wie hat sich das Studium in Berlin verändert, wenn du es mit früheren Erzählungen vergleichst? Also.
Ganz anders, insbesondere aufgrund der Situation des Mauerfalls. Also mein Vater hat in Berlin Anfang der 60er Jahre studiert und das war halt tatsächlich noch viel mehr Dorf.
In der Zeit, wo Eberhard Dietke noch selber aktiv war.
Richtig, genau. Wobei ich glaube, die kannten sich jetzt nicht. Mein Vater war auch sehr auf seinen Abschluss fixiert, war auch dann 5 Semester aktiv, aber dann auch immer so sehr, 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 sehr geradlinig und wie gesagt auf den Abschluss fixiert. Der hat sich auch nicht so viel rumgetrieben und so weiter.
Das war früher anders.
Ja, also mein Vater hatte jetzt auch nicht so furchtbar viel Geld von zu Hause und es war für ihn dann wichtig, eben auch schnell fertig zu werden. Mhm. Das hat er dann auch gemacht. Aber jedenfalls, die haben sich dann auch, sag ich mal, nicht so viel eben, ich sag mal, rumgetrieben und noch nicht so viel Kolorbummel gemacht. Das war damals noch nicht so üblich. Mhm. Aber es war, wie gesagt, Berlin war eine andere Stadt. Also es war halt viel ruhiger, viel entspannter. Mhm. Und heute ist das ja so eine Weltmetropole mit allen Vor- und Nachteilen, die man dann natürlich dabei hat. Mhm. Also das alte West-Berlin war halt quasi eigentlich so ein Dorf, muss man sagen, am Ende der Welt.
Ja. Das stimmt, es war auch wesentlich günstiger in den 60er Jahren in Berlin zu leben.
Aber selbst als ich, ich bin nach Berlin gekommen 2005, da war es auch noch sehr günstig. Also dass es so krass teuer war, das ging eigentlich erst so 2010, 2012 los. Mhm. Also ich hatte damals, haben die uns die Wohnung auch hinterhergeschmissen. Ich hatte dann so eine kleine Bude irgendwo in Schöneberg, 40 Quadratmeter, gut, war jetzt auch irgendwie Plattenbau oder so, aber da habe ich dann irgendwie auch nur 280 Euro warm bezahlt, das war nix.
Ja, ich hatte damals Anfang der 2000er, hatten wir eine Klassenfahrt damals gemacht, das war, glaube ich, Geschichts-LK war das in der 12. Und da war das auch, da waren die Mietpreise so günstig, hat der Stadtführer da gesagt, der uns zu diesen historischen Punkten halt geführt hatte, dass die halbe Innenstadt gefühlt wohl leer gestanden hat zu dem Zeitpunkt. Okay. Und heute ist das ja komplette Gegenteil. Du kriegst ja keine Wohnung mehr, wenn du da nicht jemanden kennst. Du musst dich gegen 70, 80, 90 Parteien durchsetzen, wenn eine Wohnung rauf auf dem Markt ist. Und dann
ja, also, naja, Berlin ist natürlich mittlerweile ein absoluter Magnet geworden für Menschen aus der ganzen Welt. Mhm. Und das sorgt natürlich dann auch, sagen wir, für die Problematik, dass du eben keine bezahlbare Wohnung mehr kriegst.
Ja, absolut.
In einer vernünftigen Lage. Ja.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo-Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen.
Was würdest du denn jemandem sagen, der überlegt, jetzt in Berlin zu studieren? Und ach, gleichzeitig
nein. Nein, geht zum Kondomania und wir haben auch Zimmer. Günstige Zimmer. Nein, das ist tatsächlich, sag ich mal, für uns ein echter Standortvorteil, weil wir natürlich, sag ich mal, dadurch gut Keilgäste kriegen. Also weil wir einfach, wie gesagt, halt zu, sag ich mal, Studentenverbindungspreisen da eben auch gute Zimmer vermieten. Mhm. Und da sind wir natürlich, in einer Stadt wie Berlin ist es natürlich dann top. Also da kannst du dich vor Anfragen kaum retten. Du kriegst natürlich auch viele Anfragen, die gar nicht wissen, was eine Studentenverbindung ist, mhm, weil du natürlich auch viele ausländische Studenten da hast, aber muss mal gucken, ne? Und dann.
Ja, das ist gar nicht so unproblematisch für Verbindungen dahingehend, dass diese Leute dann aus ihrer Kultur sowas wie Verbindungen gar nicht kennen. Und da gibt es jetzt einige Fälle quer durch die Republik verteilt, wo halt die Leute halt aufgenommen worden sind und die Läden jetzt halt nach und nach dicht machen, weil halt überhaupt gar nicht dieses Chorgefühl halt unter der Aktivitas halt entsteht, die Traditionen gar nicht so fortgeführt werden.
Ja, man muss halt gucken, wir haben aber auch japanische Chorbrüder und von sonst woher überall da, die sind schon alle gut und die haben das Prinzip auch, sage ich mal, ganz gut hochgehalten immer. Also das darf man jetzt nicht so pauschalisieren. Man muss es eben dann nur richtig kommunizieren und den Leuten eben in der Fuchsenzeit so beibringen, dass sie dann eben den Laden auch vernünftig weiterführen. Mhm. Das ist eben wichtig. Also dann einfach nur so, ja, wir gucken mal und es läuft schon irgendwie. Es funktioniert in allermeisten Fällen nicht.
Ja, im Gespräch mit Axel Kronas, lass mal ein bisschen über die Mensur sprechen, hat er was Spannendes gesagt, was ich noch nie aus dem Wort eines Korporierten gehört habe. Und zwar hat er gesagt, dass die Mensur nicht den Charakter prägt oder stärkt. Was würdest du dagegen sagen? Also ich habe auch gesehen,
er sagt, er prägt nicht den Charakter.
Ja, dass es kein charakterbildendes Ereignis halt ist, sondern er meint, also dass er gesagt wird, der Charakter ist ab dem 18., 19. Lebensjahr eigentlich abgeschlossen, die Bildung, sie kann noch gefestigt werden. Wie siehst du das mit der Mensur? Das
ist ja schon fast eine philosophische Frage.
Ja, die Landsmannschaft Brandenburg hat das auf ihrer Webseite zum Beispiel auch so stehen.
Also da steht drauf, dass die Mensur nicht den Charakter prägt.
Genau, das ist also die, ich will ja jetzt nichts Falsches sagen. Also
tatsächlich ist es bei uns nämlich genau umgekehrt. Da sagen wir nämlich jetzt nicht auf unserer Website, aber es ist eigentlich so ein bisschen, ich sag mal so das geflügelte Wort, dass die Mensur zumindest auch den Charakter prägt. Es ist natürlich jetzt immer die Frage, wie definiert man Charakter? Also ein Charakter ist eine Wesenseigenschaft, ist es jetzt durch Bungee-Springen verändert man seinen Charakter ja auch nicht. Und durch die Mensur wahrscheinlich auch nicht. Aber sagen wir mal, durch diese Extremsituation, die man ja dann auch durchsteht und auch so ein bisschen in der Gemeinschaft durchsteht, weil es ist ja dann, du stehst ja da nicht alleine, sondern du hast ja da dein Mensurteam und so weiter, dass man eben in dieser Extremsituation das alleine durchsteht, sag mal, bringt einen zumindest, würde ich sagen, mental weiter. Ob das jetzt charakterbildend ist, das ist aus meiner Sicht eine Definitionsfrage. Aber es macht schon was mit einem, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Also es ist ja schon ein extremes Erlebnis, was da stattfindet. Was glaubst du denn, was ist wichtig, wenn man schwarzer Chorstudent werden möchte, wenn man in dieser Welt, vor allem in diesem Kreis bestehen möchte? Was sind da besondere Punkte? Also jetzt verglichen zu anderen Kreisen.
Ja, ich glaube nicht grundsätzlich, dass es, sag ich mal, einen bestimmten Charakter oder, sagen wir, bestimmte Vorbildung braucht. Aber sag mal, es ist vor allem auch einfach der Wille, Teil einer starken Gemeinschaft zu sein und sich dann eben auch so ein bisschen auch mehr aufzuopfern, als es, sei mal, vielleicht in der Fachschaft Biologie der Fall wäre. Dass man einfach sozusagen, wie gesagt, ich habe ja gesagt, unsere Aktivität ist zeitlich sehr fordernd. Mhm. Und da muss man sich halt auch voll drauf einlassen. Und ja gut, also dass wir jetzt etwas mehr fechten als andere. Ja, also wie gesagt, es ist zeitaufwendig, man muss es wollen. Und man muss halt auch so ein bisschen was darstellen wollen. Also man muss schon so ein bisschen den Wille haben, auch ein starker Charakter zu werden und sich seinen eigenen Charakter während der Aktivität auch weiter zu stärken und herauszubilden. Mhm. Also sag mal, wir sind halt kein unverbindlicher Haufen, sondern wie gesagt, wir sind schon, sag ich mal, eine feste Einheit und das muss man eben auch wollen. Ja, und wenn man sagt, ja, ich will nur mal so ein bisschen ab und zu mal ein Bier trinken und so, dann ist man da auf jeden Fall falsch.
Also viel Commitment, was da gefordert wird.
Commitment ist das richtige Wort, ja. Schön Neudeutsch.
Schön Neudeutsch, Eindeutschen hier. Wie ist denn also, welche Rolle spielt denn das Chor für dich heute, abseits deiner aktiven Zeit? Wie beeinflusst es denn dein Berufsleben? Hast du so viele Situationen, wo du weißt, boah, das, was jetzt gerade hier passiert, da ziehe ich meine Stärke raus?
Naja, also abseits das richtige Wort, vor allen Dingen regional natürlich. Also dadurch, dass ich jetzt im Westerwald wohne, habe ich jetzt kaum noch Möglichkeiten, mal so ein Wochenende rüber zu fahren, weil es einfach auch zu weit ist. Mit Zug fährt da auch kaum, wo ich wohne. Also ich müsste mit dem Auto fahren, dann den Großteil über Landstraßen. Das ist jetzt eine Sache. Andere Sache, ich arbeite halt in einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen, Hidden Champion, in Kirchen an der Sieg. Und das ist halt eigentlich kaum, also die allerwenigsten Leute haben da tatsächlich studiert. Und die studiert haben, das ist so ein bisschen so der, ich sage jetzt mal, der gehobene Kreis, der Führungskreis, die kennen das alle, aber da ist tatsächlich auch keiner selber in der Verbindung gewesen. Der eine, der hatte in Darmstadt studiert, der Leiter des Vertriebs, der sagte auch, er wäre da mal mit gewesen, aber das fände er irgendwie alles komisch und bla. Also ich sag mal so, jetzt innerhalb der Firma habe ich jetzt, sage ich mal, aufgrund meiner Verbindungstätigkeit kein erweitertes Netzwerk. Ja, also was man eben so mitkriegt, aber das hatte ich ja auch schon von zu Hause, eben auch so Pflichterfüllung und dass man eben, sag ich mal, seinen Job vernünftig macht und so lange bleibt, bis die Arbeit erledigt ist und so weiter. Aber das hat jetzt, glaube ich, nichts spezifisch mit der Verbindung zu tun. Mhm. Das habe ich halt von zu Hause mitgekriegt. Mein Vater ist Patentanwalt und auch Unternehmer und der hat mir das eben auch so von Kleinkindesbeinen an quasi eingetrichtert, muss man sagen.
Okay. Ja, es ist schon mal spannend, weil die Antworten sind auf solche Fragen immer sehr, sehr mannigfältig. Also es gibt viele, die sagen so, ja, ich bin das geworden, weil der Bund das aus mir gemacht hat, aber...
Ja, also das würde ich jetzt in meinem Fall nicht so sagen. Also sag mal, der Bund hat mich jetzt nicht in der Form geprägt, dass ich jetzt dadurch halt irgendwie einen groß anderen Weg eingeschlagen habe. Also hat mich eher sozusagen in meinen eigenen Werten bestätigt.
Genau, ich meine, die Werte hast du ja von deinem Elternhaus ja vermittelt bekommen und die sind ja auch stark chorstudentisch geprägt.
Ja, das ist richtig. ich habe schon ein Band getragen, da konnte ich noch gar nicht laufen. Also hat mir mein Vater, als ich ein kleines Kind war, dann irgendwie das Band immer umgeworfen.
Das habe ich mit meinem Sohn auch gemacht.
Ja, sehr gut. früh übt sich.
Ja, haben wir auch, der war schon damals... Am Gänseessen einen Monat nach der Geburt mit dabei. Dann haben sich natürlich die anderen hohen Damen total gefreut, dass der Emil, so heißt er dann, mit dem Band schon, dann hat er das ja schon rumgereicht worden. Und das sind dann die Anekdoten, die man dann als Vater dann später erzählen kann, wenn er dann langhaarig erzählt, oh Papa, da gibt es diesen Aster und die organisieren sich dann da.
Cool. Ey, wir schmeißen immer mit Farbbeuteln auf andere Leute.
Komm, gehen wir mal zum Friseur und dann zeige ich dir mal einen Bund.
Ja, die Krux ist halt, Hansson ist natürlich immer so ein bisschen zweischneidig. Also einerseits ist man natürlich, man ist im Chor dann schon bekannt auch. Also gerade wenn man in derselben Verbindung ist wie sein Vater, dann kennen die vielen alten Herren einen natürlich schon, als man ein kleiner Steppkes war. Mhm. Dann hat man natürlich so einen anderen Einstieg. Das kann aber, wie gesagt, auch negativ sein. Mhm. Und vor allen Dingen, die anderen sind manchmal, auch wenn es nicht berechtigt ist, halt auch irgendwie so ein bisschen, ich möchte nicht sagen neidisch, aber die gucken natürlich dann immer so, ja, der kennt jetzt hier schon alle und der kleine Fuchs, bla. Und das ist natürlich dann immer so ein bisschen blöde Situation. Also als Altherrensohn ist es nicht unbedingt ein Geschenk. Mhm. Oder sag mal, es ist etwas, was man geschenkt kriegt, aber nicht unbedingt haben will. Also jetzt allein die Situation. Da wäre ich lieber gerne etwas unbefleckter irgendwie reingegangen.
Ist das ein großer Vorteil? Also wir sagen heute betrachte, dass du schon das Ganze von Kindheit auf kanntest oder ist das...
Ja, das habe ich ja versucht zu sagen. Du kommst halt rein und weißt schon so ein bisschen, wo der Hase langläuft. Das stößt natürlich einigen dann immer so schwierig auf, weil die sagen, naja, jetzt hier der Jungfuchs, der ist jetzt hier seit 3 Wochen aktiv und will uns jetzt hier irgendwie was erzählen. Das ist natürlich immer ein bisschen... Und dann ist man natürlich, sag ich mal, mit 19, 20... halt auch jetzt nicht so, ich sag mal, nicht so emotional, emotional ist das falsche Wort, nicht so geschickt im Umgang mit Menschen, dass man das dann eben sozusagen auch so ein bisschen handeln kann, sondern man ist halt einfach arrogant und sagt, ja, hier, ich weiß alles besser und bla, würde ich heute natürlich auch nicht mehr so machen. Mhm. Aber damals, als ich jung war, hatte ich dann eben manchmal so ein bisschen arrogante Attitüde. Und das ist dann bei vielen nicht so gut angekommen.
Ja, ich glaube, das kommt auch daher, weil das ganze Spiel, was die Verbindung ja ausmacht, hast ja, wie du es ja auch selber gerade gesagt hast, die Regeln von Anfang an ja auch kennengelernt. Und das war ja sozusagen, habe ich ja manchmal das Gefühl, wenn ich das bei Altären Söhnen beobachte, das Ganze ist dann so, die Fuchsenzeit ist so eine Makulatur, durch die du ja durch musst. Eigentlich kannst du es ja schon in vielen Punkten, aber es soll ja auch ein bisschen irgendwo erden, ne?
Also, ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist ja auch so, als Fuchs muss man zwei Partien fechten. Also es ist sozusagen Voraussetzungen, um Bursch zu werden, sind unter anderem zwei Partien. Und das kostet halt allein schon Zeit, also bis man halt da so weit ist, dass man eben auf Mensur raus kann. Dadurch bist halt also mindestens ein Semester, meistens eher ein bis zwei Semester eben Fuchs. Und erlebst das halt aus der Perspektive alles.
Und an was für Veranstaltungen hast du zum Beispiel so als Kind mit teilgenommen? Und was waren so Punkte, die du geil gefunden hast? Also, wo du dir gedacht hast, so, boah, wann werde ich endlich 18, 19, Abitur, los geht's.
Ja, Stiftungsfest natürlich war ich immer dabei. Also mein Vater hatte auch, heute ist er mit seinen 85 Jahren nicht mehr so beweglich. Also schon noch beweglich, aber er ist dann auch immer strapaziös, dann mal für ein Wochenende nach Berlin zu fahren. Mhm. Aber er ist früher eigentlich immer zu jedem Stiftungsfest und zu jeder Weihnachtskneipe gefahren. Und dann Stiftungsfest, wo die Familien dabei waren, war ich dann eben auch mal dabei oder... Es gab halt dann,
mein Hat Vater... Hast du denn eine Romanze mit einer anderen Altherrentochter?
Leider nein. Nee, also habe ich nicht, nein. Und hatte ich auch nicht.
Ey, wir haben ein paar Altherren bei uns, die Altherrenschaft ist ja klein gewesen, die von früher. Dann haben wir erst bei einer Beerdigung von einem erfahren, dass der eine Tochter hatte.
Okay.
So ziemlich also, nah in unserem Alter, wo wir dann auch gedacht haben, so, warum hat er den nicht einfach mitgebracht?
Ja, das ist aber auch normal, dass einmal die ganz hübschen Töchter bringt man auch nicht mit, weil man möchte ja nicht, dass sie irgendwie so einen versoffenen Kuschel
denn. Das will ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, die Töchter, die jetzt mitgenommen werden und zuhören, die denken, dass sie besonders aussehen.
Nein, das war ja nicht. Nein, ach so. Ja, so war das nicht gemeint. Ich sage nur, man hat ja als Vater da doch immer so einen gewissen, Schutzbedürfnis gegenüber den oder zu den eigenen Töchtern und möchte die dann quasi nicht dem Freibild.
Gibt's das denn bei euch? Also Leute, die nicht nur der Sohn von einem alten Herrn sind, sondern praktisch auch über mehrere Linien dem Chor entstammen?
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja? Ja, es gibt da schon ganze Dynastien, die da untereinander immer wieder heiraten.
Das ist geil.
Schon wieder europäische Hochadel.
Damit, echt?
Vieles ist auch nur durch Inzest zu erklären. Spaß.
Aber es bleibt in der Familie.
Ja, das ist das Wichtigste. Aber es gibt da auch schon natürlich, aber es sind immer teilweise auch Ausnahmefälle.
Ja, das finde ich halt schade bei den Altherrentöchtern. So wie ich das immer mitbekommen habe, die sind immer so zwei, drei Jahre richtig intensiv. Dann kommen sie aufs Haus, vor allem wenn sie dann in der Nähe studieren. Und dann ist da irgendwie so ein Bruch drin, dann sieht man die ein paar Jahre nicht. Und
dann sind sie verheiratet.
Ja, dann kommen die mit irgendwelchen Muggelfreunden dann an.
Muggelfreunden, das geht gar nicht.
Ja, so muggelfesten Freunden halt, ja, ne, okay. Wo du denkst, so, was ist denn da los?
Ja, aber vielleicht musst du den muggelfesten Freund dann einfach aktiv machen. Aber es gibt es ja dann auch, dass sag ich mal, die Töchter das dann teilweise auch so ein bisschen ablehnen und so weiter. Also einfach dann eine andere Meinung haben.
Irgendwann haben die keinen Bock mehr.
Ja, da sagen auch hier Verbindungen alle doof und alle komische Leute.
Ja gut, ich meine, die können halt auch nicht aktiv werden. Die können auch nicht so committed dann da reingehen. Das ist ja immer eine Barriere dazwischen.
Ja.
Und vielleicht hat das ja auch einen Grund, ne? Also auch so ein Auslöser mit, ne? Und irgendwann wirst du ja auch älter. Dann ist auch irgendwann, glaube ich, so dieser Faktor dieses exklusiven Neuen halt auch irgendwann ziemlich abgenutzt. Vor allem, wenn man dann auch die Tiefen im Bund miterlebt hat. Also es ist ja immer so, die Bünde sehen ja dann nach außen meistens immer sehr, sehr, sehr fit und toll aus. Und alle verstehen sich. Und,
und dann guckst du hinter die Kulissen.
Ja, dann guckst du hinter die Kulissen. Dann kriegst du so richtig, richtig viel mit, wo du denkst, boah, scheiße, was ist denn hier los? Ne? Also das hast du ja dann auch. Ja,
das ist ja ganz oft so. Also auch bei Firmen, die dann von außen mal total glatt und super aussehen. Und wenn man weiß, was da intern teilweise los ist, dann weiß man auch was.
Aber das ist ja gerade auch wieder das Schöne, finde ich, am Aktivsein. Weil es ist ja gerade der Punkt, dass Aktivsein ja nicht nur Party und Spaß ist, sondern halt auch, dass du die Schicksale deiner Chor- bzw. Bundesbrüder ja auch mitbekommst, dass da manchmal ganz schöne Tragödien halt ablaufen, dass man bei einigen sieht, da schlägt das Leben mit beiden Händen voll zu. Okay. Ne? Also anders vielleicht, als das in der WG halt miterleben würde.
Ja gut, ich meine, da ist natürlich, sag ich mal, permanent der überwältigende Faktor Alkohol dabei. Das macht die Sache natürlich auch nicht einfacher.
Nee.
Und manche Dramen schon erlebt, kleine und große.
Eine bringt die Freundin mit aufs Haus und am Ende des Abends knutscht die mit einem anderen rum.
Ach so, ja, aber auch untereinander. Nein, alles gut.
Oh Mann. Aber welche Werte sind das denn, die du im Chor gelernt hast? Also praktisch ja nur eine Spiegelung wieder von deinen Eltern war.
Ja, mit der Spiegelung von meinen Eltern, ja. Was man dann so sagt, so hier Aufrichtigkeit, Ritterlichkeit, Sparsamkeitsprinzip, Aufopferung, naja, was man da alles so für einen Unsinn von sich gibt. Es hat dann irgendwie. Also
im Notfall wird dann das Silberbesteck verkauft, damit die Paukausrüstung bezahlt wird.
Zum Beispiel, ja. Leider haben wir keine Silberausrüstung. Nein, aber ich glaube, das ist dann auch immer so ein bisschen zu pathetisch, so ja, ich habe jetzt hier durch mein Fechten, bin ich jetzt hier der ehrenhafteste Typ, sonst was. Das glaube ich alles nicht. Also ich glaube, es prägt einen auf jeden Fall. Also gerade auch, wenn man auch lernt, mit Menschen in Extremsituationen noch umzugehen, weil man wohnt ja auch zusammen, hast ja eben gesagt, was dann hinter den Kulissen alles los ist. Also man lernt sehr viel Zwischenmenschliches. Und dann gibt es natürlich, wenn es dann mal schief geht, gibt es ja eben auf dem Konvent dann mal auf den Sack.
Aber ist das nicht gerade in deinem Arbeitsleben gerade richtig viel wert? Weil du ja viele kaputte Leute kennenlernst.
Und dann denk
ich mehr. Ja, weil dann machst du die unter deinen Kollegen aus und du weißt ungefähr, wo der Wind herwehen wird, weil du diese Art Menschentypus, diese Persona ja auch irgendwo in deiner Aktivitas gesehen hast. Du hast gesehen auf Konventen, was die für Ärger verursacht haben, auch wenn die am Anfang sehr adrett rüberkommen.
Ja, gerade wie gesagt, diese ganz Adretten, die so nach außen hin so wahnsinnig perfekt wirken, da weiß man auch, die haben dann meistens auch irgendwo eine ganz große Leiche im Keller, oder?
Mhm.
Also man fängt an, Menschen nicht mehr allzu ernst zu nehmen. Was auch wieder blöd klingt, aber ich sag mal, man verliert so ein bisschen so die Ehrfurcht vor so den großen super Wirtschaftsbossen und so weiter und weiß, dass es letztendlich, dass die auch alle nur mit ganz kleinem Kochbesteck unterwegs sind.
Ich habe das mit Ärzten, seitdem ich aktiv bin. Ich denke mir jedes Mal so, boah, bitte sei kein Arzt, der sich 20 Mal vor diese Klausur gesetzt hat, um die zu bestehen.
Ja, gut, Hauptsache, herzlich irgendwann bestanden.
Ja.
Aufs Glück.
Ja, wahrscheinlich. Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Das nimmt so ein bisschen so diese Furcht vor großen Menschen.
Ja.
Also merkst, dass die ganz normal sind, weil die halt Teil der Altherrenschaft sind. Und du kennst sie halt auch auch mal in anderen Zuständen und dann weißt du so, okay.
Und dann kennst du ja stellenweise auch so durch die Konaktiven und weißt dann, der ist dann heute, was weiß ich, Boss von Wirtschaftsunternehmen XY und denkst so, naja, okay, aber. Ist eigentlich auch ein ganz normaler Typ, mit dem man auch mal ein Bier trinken kann. Also man hat so ein bisschen, wie gesagt, so diese Hemmnis vor dieser Machtaura, die verliert man tatsächlich.
Ja, das habe ich im Berufsleben, fällt mir das manchmal schwer seitdem. Also ich kann halt so, also vor allem, ne, wenn dann jemand Rang höher ist, so fällt mir das schwer, dann auf Augenhöhe zu interagieren. Also
okay. Ja gut, ich meine, sollte man dann vielleicht auch nicht machen, wenn er tatsächlich Rang höher ist, ihn dann irgendwie, sag ich mal, wie ein versoffenen Bundesfunder zu behandeln, ist wahrscheinlich auch nicht der beste Karrieretipp, den man jemandem geben kann.
Herr Müller, schöne Quartalzahlen, aber können Sie eigentlich saufen?
Einmal in deinem kleinbürgerlichen Leben.
Einmal in deiner Scheißkarriere. Naja. Ja, stell dir mal vor, du sprichst jetzt mit deinem 19-jährigen Ich, das gerade überlegt. Was würdest du ihm raten?
Mein 19-jährigen Ich würde ich sagen, mach nur das Grundstudium in Berlin und studiere dann nochmal an einem richtigen Hochschulstandort.
Aber die Unis in Berlin sind doch riesen renommierte Dinge.
Ja, das ist auch wieder so ein Ding nach außen, ist der Schein. Der TU Berlin, muss ich ganz ehrlich sagen, ein absoluter Massenbetrieb leider gewesen. Und du lernst halt nicht richtig was. Also da kannst du auch irgendwie zu Hause sitzen und dir ein Buch nehmen und sowas. Also TU Berlin, muss ich ganz ehrlich sagen, war im Nachhinein jetzt nicht der große Wurf. Hätte ich wahrscheinlich besser an einer kleinen Universität in Aachen oder in Darmstadt oder so gemacht. Wäre, glaube ich, besser gewesen. Also jetzt für meine persönliche Ingenieurskarriere wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Aber ansonsten, ja, also Berlin kann man mal machen. Schon ganz gut und ja. Ansonsten, was man so seinem 19-jährigen Ich so alles mitgibt. Mach nicht so viel Scheiße. Mach es gut, aber nicht so oft. Und naja, so ist es halt. Ne?
Das rheinische Grundgesetz halten.
Ja. Genau.
Ist schon immer mal gut gegangen am Ende.
So sieht es aus.
Vor jedem Stand Gericht beim Konvent.
Ja, da war ich sehr, sehr häufig Gast vor dem Standgericht des Konvents. Naja.
Gibt es noch etwas, was du zum Schluss den Zuhörern mitgeben möchtest?
Ja, Verschiedenes. Bleibt dabei. Hat mir sehr gut gefallen, das Gespräch. Wie gesagt, tolle Stimmung. Wir haben hier ein bisschen Bierchen getrunken.
Wir melden uns in 2 Wochen bei Ihnen zurück.
Nee, und alles top. Alles gut.
Ja, gut. Dann vielen Dank, dass du gekommen bist, Jesko.
Ja, vielen Dank.
Hat mir viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne. Und ja, dann auf anderen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin,
mach's gut. Ich versuch's. Okay. Tschüss.
Tschüss. Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.